Ja, liebe Geschwister, ich musste so daran denken, was doch täglich an Nachrichten und Bildern und Erlebnissen auf uns einstürmt. Tag für Tag. Und ich habe auch so daran gedacht, was würden wir wohl antworten, wenn Jesus uns hier fragt, habt ihr mich lieb? Wenn er mich ganz persönlich fragen würde, Helma, hast du mich lieb? Oder wenn er dich persönlich fragt, hast du mich lieb? Das ist eine zu Herzen gehende Frage, natürlich. Petrus hat geantwortet, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und ich wünschte, wir alle hier könnten echt so antworten. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt nun, Johannes 14, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was ist das doch für eine göttliche Innewohnung, von der Herr uns da sagt? Jesus wohnt in uns, der Vater wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Weshalb sage ich das? Ich möchte einige kurze Gedanken zur Bergpredigt sagen. Die Bergpredigt steht ja kompakt in dem 5. bis 7. Kapitel im Matthäusevangelium und teilweise auch im Lukasevangelium. Der Herr Jesus hat ja vieles mehr gesagt als das, was er in der Bergpredigt sagt. Aber das soll heute das Thema sein, über die Bergpredigt etwas zu sagen. Noch einmal, wenn wir Jesus lieben, dann haben wir ihm doch unsere Herzen geschenkt. Dann folgen wir ihm doch nach. Dann glauben wir ihm, an ihn und an ihn, der uns ja zuerst geliebt hat. Er hat ja das Kreuz getragen und unsere Sünden gewaschen, wie wir singen und sagen und lesen, in seinem Blut. Uns von unseren Sünden gewaschen, in seinem Blut. Wir können singen und sagen, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr mich liebt, wirklich liebt, dann werdet ihr mein Wort halten. Also, dann werden wir uns nach seinem Wort ausrichten. Die heiligen Worte der Bergpredigt sind seine Worte. Er hat sie zuerst den Kindern Israel anvertraut, den Jüngern und alle, die bei ihm waren. Und er sagt es uns und ruft sie uns heute zu. Seine Worte sind wie ein kostbarer Schatz in unseren Herzen. In schwachen, in irdenen Gefäßen, wie der Apostel Paulus schreibt, in irdenen, in zerbrechlichen, in schwachen Gefäßen, wie wir Menschen nun einmal sind. Und Sie singt wie ein Kleinod, wie ein Edelstein, wie eine Perle. Und sie sind einmalig und einzigartig in der ganzen Weltliteratur. Kennt ihr die Bergpredigt? Kennst du die Bergpredigt? Hast du schon einmal sorgfältig sie gelesen, meditiert, das heißt betend darüber nachgedacht? Es wird ein großer geistlicher Gewinn sein, wenn du das tust. Mit dem, was ich sagen werde, möchte ich alle, euch alle einladen zu den Mittwochabend-Bibelgesprächen. Alle 14 Tage ist das ja, dass wir uns eingehend mit der Bergpredigt da beschäftigen, mit den einzelnen Abschnitten der Bergpredigt. Also diese Einladung gilt an euch alle. Wir sind oft nur ein kleiner Kreis, 10, 11 oder vielleicht mal mehr. Ich weiß ja noch nicht, wie gut ihr die im Einzelnen die Bergpredigt kennt. Aber wisst ihr, was mir ganz besonders aufgefallen ist beim Lesen der Bergpredigt? Dass der Herr Jesus wiederholt von eurem Vater spricht. Euer Vater, euer himmlischer Vater. Das heißt, Jesus spricht zu solchen, die Gott als ihren Vater kennen und auch ihn lieben als ihren Vater. Und das tun wir doch, nicht wahr? Also ist die Bergpredigt an uns gerichtet. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei oder das Neue Testament, und ich werde euch einige Verse vorlesen. Und lest sie bitte mit, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also zuerst 5. Kapitel, Matthäus Evangelium, Vers 16. Da steht: Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Dann die Verse 44 und 45, auch im 5. Kapitel. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Verfolgen. Weshalb? Damit ihr Söhne und Töchter, könnten wir ergänzen, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das war 44 und 45. Und jetzt im Kapitel 6, den Vers 4. Da geht es um das Almosengeben, das heißt, wenn wir etwas weitergeben, das gesagt ist, unser Vater oder dein Vater, sagt Jesus, der in den Himmeln ist, der im Verborgenen sieht, er wird euch vergelten. Und dann im Vers 8 vom 6. Kapitel: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, was ihr braucht. Und dann, wenn ihr es mitlest, dann kommt ja, wie Jesus das Vaterunser sagt und uns mitteilt, so dass wir beten: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir erinnern uns, dass Klaus Schumacher ja über diese Verse auch schon gesprochen hat hier. Wir rufen ihn an als unser Vater. Dann im 6. Kapitel, auch im Vers 14 und 15, das ist ja am Schluss des Vaterunsers, da sagt der Herr: Wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater, euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Sehr ernste Worte. Dann im 6. Kapitel auch noch den Vers 26 ist es. Er nimmt Bezug auf die Vögel des Himmels und auf die Sorgen des Lebens, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Euer himmlischer Vater ernährt sie, die Tiere, und er weiß um die Pflanzen. 16, 26 und 32, den letzten Teil. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, dass ihr das alles benötigt, wovon er vorher spricht. Und schließlich noch im Kapitel 7 möchte ich den Vers 11 ist es, lesen. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, sagt Jesus, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Und im Lukas-Evangelium steht an der Stelle von Gutes, steht den Geist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also, Gott, den wir als unseren Vater anrufen, ist hier die Rede. Und er ist ja zuallererst der Vater unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Am Schluss der Bergpredigt spricht Jesus von meinem Vater. Und zwar 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also, damit gehen wir in das Reich der Himmel oder in das Himmelreich ein, wenn wir seinen Willen tun. Unterstellen wir uns seiner Herrschaft. Nach seiner Auferstehung gibt Jesus der Maria Magdalena einen wichtigen Auftrag. Er sagt: Gehe hin zu meinen Brüdern, ergänzen wir, meine Schwestern, und sage ihr Folgendes: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria führt diesen Befehl, es ist ein Befehl, den Jesus ihr gibt, und sie geht zu den Jüngern und gibt diese Botschaft weiter. Liebe Geschwister, das ist die Gnade, in der wir stehen, und die Liebe, in der wir stehen. Welch eine Gnade und welch eine Liebe ist das doch? Gott ist Liebe. In einem Lied heißt es: O, welch ein Gott! O, wer singt deinen Preis? Für unsere armen Herzen ist es zu schwer. Und dennoch tun wir es auf dein Geheiß. Dein Geist macht frei von allen Fesseln los. Das haben wir erlebt vorhin, als wir zum Lobpreis zusammen waren. Dein Geist macht frei von allen Fesseln los. Erfüllt das unsere Herzen nicht mit überschwänglicher Dankbarkeit und Freude, wenn wir das uns vergegenwärtigen, wenn wir das bedenken, wie wir das ja auch vorhin in der vergangenen Stunde getan haben. Wie äußert sich denn unsere Dankbarkeit und Freude in unserem Leben, in unserem Alltag? Ich antworte, in der Hingabe unseres Lebens an ihn, an Gott. In Lobpreis und Anbetung, wie wir es getan haben. Und nicht zu vergessen, im Erkennen und Tun des Willens Gottes. Das gehört zusammen. Und wie erkennen wir den Willen Gottes? Wir erkennen ihn zum Beispiel in der Bergpredigt. Darin sagt uns Jesus ganz deutlich, was Gottes Wille ist. Jesus sagt, in Johannes 14 steht das, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind nicht von mir, sagt Jesus, sondern sie sind vom Vater, von meinem Vater. Und in demselben Kapitel setzt Jesus seine Gebote und seine Worte gleich. Hören wir, was er sagt. Im Vers 21 sagt er, Kapitel Johannes 14 ist das, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und zwei Verse weiter, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Jesus spricht vom Halten der Gebote, spricht vom Halten seines Wortes. Der Herr wird einmal nach dem größten Gebot gefragt. Und was antwortet der Herr? Das ist Matthäus 22, Vers 36. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, was der Herr Jesus uns sagt und uns lehrt, ist Gottes Wille. Das ist die Botschaft seiner Liebe an die Seinen, an die, die ihm ihr Herz und ihr Leben anvertraut haben. Als Jesus die Apostel aussendet, das wird uns am Ende vom Matthäusevangelium berichtet, da sagt er, geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das sind keine leeren Worte, die Jesus da macht. Er gründet sie auf die Macht, die ihm gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er gründet sie auf sein, bei uns sein, alle Tage. Ich werde bei euch sein, alle Tage, bis zur Vollendung. Und in den Briefen der Apostel, da spüren wir, an den verschiedenen Stellen, ob es Paulus ist oder Petrus oder Jakobus oder Lukas oder Johannes oder Judas. Das spüren wir, dass sie die Worte Jesu in sich aufgenommen haben und sie auch in ihren Briefen der einen oder anderen Stelle weitergeben. Am Ende der Bergpredigt, wie wir das gelesen haben, sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Es genügt also nicht die Form. Jesus sieht das Herz, in das Herz, in das Verborgene. Wir gehen also in das Himmelreich ein, wenn wir den Willen unseres Vaters tun. Gott drängt sich uns nicht auf, weder mit seinen Worten noch mit seinem Willen. Er drängt sich uns nicht auf. Er ruft uns, er lädt uns ein durch seine Boten. Er klopft an die Tür unseres Herzens und unseres Verstandes und bittet um Einlass. Das ist die Art Gottes zu herrschen. Er wendet nicht Gewalt an, sondern er lädt uns ein in seiner Liebe. Unsere Herzen und unser Denken möchten wir ihm doch öffnen. In einem Lied singen wir Reign in us, das heißt auf Deutsch, regiere du in uns, regiere du in uns. Wenn wir das Bild gebrauchen, was der Herr benutzt in der Bergpredigt, von der engen Pforte und dem schmalen Weg, dann sind wir ja, ich nehme an, die meisten von uns oder alle, durch die enge Pforte gegangen, eingetreten auf den Weg des Lebens. Das Ziel ist die himmlische Heimat bei ihm, ist das Vaterhaus. Nun, ich möchte einen Vergleich, ein Bild benutzen. Die Worte Jesu sind wie eine Windfahne, die anzeigt, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und da brauchen wir das Öl des Heiligen Geistes, um die Achse der Windfahne zu ölen, damit sie sich gut und leicht in die richtige Richtung einstellen kann. Wenn die quietscht und sich heiß läuft, dann zeigt sie nicht die richtige Richtung an. Also wir brauchen das Öl des Heiligen Geistes, um diese Windfahne zu ölen, damit wir die richtige Richtung behalten. Oder ein anderes, ein ähnliches Bild von dem Windrad, von dem Windrädchen. Das bleibt in Bewegung und muss auch sozusagen leicht sich bewegen können. Das Blasen und das Wehen des Heiligen Geistes, das brauchen wir auch, damit wir als Gemeinde und auch ganz persönlich in Bewegung bleiben und nicht in Starrheit festfahren. Also, der Heilige Geist ist nötig, um unsere Herzen und unsere Gedanken auf Gott hin auszurichten und uns frei zu machen, sodass der Heilige Geist in uns wirken kann und wir bleiben in Bewegung in unserem persönlichen Leben und auch in unserem Miteinander in der Gemeinde. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Nun, für ein gutes Miteinander in der Gemeinde brauchen wir immer Friedensstifter. Wir Menschen sind ja so verschieden. Jeder ist eine Persönlichkeit. In seiner Schönheit, aber auch in seinen Eigenheiten. Und das kann die Gemeinschaft und das Miteinander beeinträchtigen. Und deswegen sind Friedensstifter immer wieder nötig. Sie verbinden, sie bauen Brücken, sie helfen zur Versöhnung. Wir haben von dem Vergeben und sich vergeben lassen gehört. Wenn da ein Groll oder gar ein Zorn in uns aufkommt gegen jemand oder wir irgendetwas gegen jemand haben, dann soll das nicht auf lange Bank geschoben werden, sondern es soll schnell geklärt und bereinigt werden. Denn wir ehren Gott, wenn wir bereit sind, einander echt zu vergeben oder jemand um Vergebung zu bitten. Etwas nachtragen, das bringt Sand ins Getriebe. Und Jesus sagt, alle Heuchelei, alles einander etwas vortäuschen, das ist ihm ein Greuel. Davor müssen wir uns echt hüten. Er wünscht, dass wir echt sind, ohne Trug, ohne Lug und Trug, wie man sagt. Wenn wir unsere Brüder und Schwestern wirklich von Herzen lieben, dann spüren das auch die Gäste unter uns. Die herzliche und wohltuende und einladende Atmosphäre in der Gemeinde. Und was für ein einzigartiges Zeugnis ist es erst, wenn wir im Umgang mit unseren Mitmenschen nicht nur diejenigen lieben, die uns gutgesinnt sind, sondern sogar denen, die uns nicht gutgesinnt sind, die uns sogar feindlich gesinnt sind. Wir haben die Worte gelesen, wie Jesus sagt, das ist Spitze, wenn er sagt, oder ich kann besser sagen, das ist die Spitze, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Kapitel 5, Vers 44. Wir haben zu Hause in der vergangenen Woche in der Bibellese von Stephanus gelesen. Als er gesteinigt wurde, betete er, ganz Jesus ähnlich, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und mit lauter Stimme, heißt es, rief er dann, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Stephanus betet für seine Feinde. Und wie viele Brüder und Schwestern sind ihm in den Jahrhunderten gefolgt. Das Evangelium wäre nicht bis zu uns gekommen, wenn das nicht geschehen wäre. Jemand hat gesagt, das Blut der Märtyrer, das ist der Same der Gemeinde Jesu. Und das gilt auch noch heute. Ich denke da zum Beispiel an China, was da geschehen ist, was da Vergangenheit war und was Gegenwart ist. Nun, was die Bergpredigt unserem persönlichen Alltag anbetrifft, so ist es ja ganz klar, dass das, was uns persönlich trägt und kennzeichnet, das wirkt sich auch auf die Gemeinde aus und umgekehrt. Dann das, was sich auswirkt, das kann entweder unsere Starrheit sein oder unsere Gleichgültigkeit gar oder dem Wort Gottes gegenüber. Wir hören viel anderes, aber das Wort Gottes kommt zu kurz. Ja, also, oder es kann auch unser brennendes Herz für Jesus sein, was sich zeigt. Die meisten Worte des Herrn Jesus in der Bergpredigt sind sehr persönlich. So auch zum Beispiel die goldene Regel in Matthäus 7, Vers 12. Da sagt der Herr: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das sollt auch ihr ihnen tun. Das heißt, wie wir es von unseren Brüdern und Schwestern erwarten, so sollen wir auch ihnen gegenüber handeln. Das ist ein Geschenk. Und ansonsten möchte ich nur noch kurz, auch das ist das Alltägliche, der Alltag, kurz auf den gut bekannten Abschnitt im 6. Kapitel eingehen. Wo Jesus von den täglichen Sorgen spricht. Sorgen, die uns gefangen nehmen. Der Herr benutzt da zwei Bilder, einmal die Vögel des Himmels und sagt, seht sie an, betrachtet sie, studiert sie. Oder er sagt, betrachtet die Lilien des Feldes, die Blumen, die schönen Blumen. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, die Vögel, und sie kleiden sich nicht, sondern Gott selbst hat die Blumen gemacht und ihnen die Schönheit verliehen. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf. Euer himmlischer Vater, sagt er, euer himmlischer Vater sorgt für sie. Sorgen des Lebens, wie schwer können sie lasten? Mit Essen und Anzuziehen, das ist hierzulande nicht so dramatisch. Das ist nicht so das Problem. Aber es sind andere Probleme, die uns jetzt bedrängen. Zum Beispiel schwere Krankheiten oder Krankheiten überhaupt. Oder die ganz verschiedenartigen Probleme am Arbeitsplatz oder die Arbeit selbst, die uns schwer fällt und Mühe macht. Oder immer wieder auftretende Schmerzen. Die Probleme in der Familie, die Ehe oder die Fragen oder die Probleme mit den Kindern. Und wenn wir älter werden, dann merken wir die Einschränkungen, die Beschwerden des Alters und auch die Schwachheit, die Schwäche, die zunehmende Schwäche im Alter. All diese Lasten und Sorgen können uns den Schlaf rauben. In einem Abendlied singen wir: Die Sorgen, sie stehen um das Lager her, die Sorgen, sie lasten so schwer. Der Herr ermutigt uns und legt es uns nahe, in der Bergpredigt eben gerade auch, unser Vertrauen auf unseren himmlischen Vater zu setzen. Das ist, dass wir nicht schwach werden in unserem Vertrauen, sondern dass wir stark bleiben, nicht kleinmütig, nicht kleingläubig sein, sondern ihm das Zutrauen, seine Hilfe, füreinander und beten. So schön, dieses füreinander beten. Ich denke gern an das vorhin, wie Marco und auch Johanna für sie gebetet haben. Ja, der Herr kennt diese Nöte und Sorgen, und legen wir sie ihm doch vertrauensvoll an sein Herz im Gebet. Jesus kennt unseren Alltag, wir wissen das. Er fühlt mit uns. Er hat nicht nur selbst Hunger und Durst gelitten, sondern denken wir doch an das, was er erlitten hat durch das Unverständnis der vielen, die um ihn waren und zu denen er gesprochen hat, denen er sein Herz, seine Worte anvertraut hat. Die Schmerzen, die er innerlich und körperlich erduldet hat, bis zum Kreuz, aus Liebe zu uns. Der Herr weiß es nur allzu gut, wenn er sagt, jeder Tag hat an seinem Übel oder an seiner Mühe, an seinem Schweren genug. Nun, diesen Abschnitt im sechsten Kapitel vom Matthäus-Evangelium schließt der Herr mit einem Aber ab. Mit einem Aber. Was sagt er da? Er ruft uns zu, aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr werdet empfangen, was ihr braucht. Das ist doch eine Ermutigung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, fügt er hinzu, und ihr werdet empfangen, was ihr braucht. Reich Gottes, das heißt doch, dass wir uns Gottes Herrschaft unterstellen und seine Gerechtigkeit, das heißt doch die wahre Gerechtigkeit. Das ist sein Wille, den er uns in seinem heiligen Wort, zum Beispiel eben auch in der Bergpredigt, uns mitteilt. Übrigens in den Überschriften für die einzelnen Abende, Mittwochabende, steht immer etwas von der Gerechtigkeit, von der wahren Gerechtigkeit. Das ist diese Gerechtigkeit Gottes, die hier gemeint ist. Es ist sein heiliges Wort, das er uns mitteilt. Das war die Bergpredigt, das war das Thema. Der neue amerikanische Präsident, Donald Trump, von dem jetzt so viel schon die Rede gewesen ist, der hat diese Worte geprägt, America first. Amerika zuerst. Und wir dürfen frohen und dankbaren Herzens bekennen. Jesus first, Jesus zuerst. Das ist unser Motto. Soweit diesen Teil. Ich möchte heute gern ein Gebet zum Abschluss lesen. Wir wollen dazu aufstehen. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.